Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite hier im Aufnahmeraum der Rheinischen Post in Mönchengladbach sitzt Thomas Gulke. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Ja, wir machen quasi den letzten Podcast, bevor es wieder richtig losgeht. Am kommenden Sonntag, am 12. Juli, ist Trainingsauftakt, offizieller Trainingsauftakt. In den beiden Tagen vorher sind die Leistungstests der Spieler und dann eben am 12. Juli beginnen die Borussen mit dem Training. Lädt Eugen Polanski, der Cheftrainer, seine neue Mannschaft zum ersten öffentlichen Training. Und ja, wir werden natürlich dabei sein, aber jetzt gibt es erst noch ein paar andere Dinge zu besprechen, Thomas. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem letzten Neuzugang, dem letzten Ertrag vom Transfermarkt. Ruven Schröder hat noch einmal zugeschlagen, hat noch mal einen Verteidiger gekauft, einen jungen Verteidiger aus Polen, Jan Leszczynski. Kommt von Legia Warschau, ist 19 Jahre alt und 1,91 Meter groß. Und ja, würde ich jetzt mal sagen, Thomas, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber klarer Backup dann wahrscheinlich für die rechte Innenverteidigerposition für Kevin Dix.
Ja, sehe ich auch so. Es ist ja in den ersten Wochen Schlag auf Schlag gegangen mit den Neuzugängen. Jetzt wurde es ein bisschen ruhiger, aber das war ja doch schon länger klar, dass Ruven Schröder dort noch Aussicht hält nach einem Innenverteidiger und dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ein Talent werden würde. Also ein Spieler, der ein gewisses Steigerungspotenzial mit sich bringt, auch Wertschöpfungspotenzial hat. Und jetzt ist es ein 19-Jähriger geworden. Das ist, finde ich, schon insofern spannend, als dass wir ja mit Fabio Chiarodia auf der Position 3, wenn ich das mal so von der Hierarchie sehe, auch einen Spieler haben, der sich ja noch nicht endgültig durchgesetzt hat in der Bundesliga, hat immerhin jetzt seine ersten A-Länderspiele für Italien gemacht. Also das wird jetzt ein ganz, ganz wichtiges Jahr für ihn. Insofern da noch einen jüngeren, Fabio Chiarodia ist jetzt 21 geworden, einen noch jüngeren dann mit dazu zu nehmen, der dann sozusagen in Konkurrenz steht dort ein bisschen. Bin ich sehr gespannt. Das deutet darauf hin, dass da ein sehr, sehr großes Vertrauen in das Potenzial dieses Spielers da ist, in Jan Leszczynski. Und ich denke, das wird interessant zu sehen sein, wie sich die beiden, sagen wir mal, aufstellen, konkurrieren können im Verlauf der Vorrunde oder im Verlauf der Saison, wenn es da um die Innenverteidiger-Hierarchie fernab der Stammplätze geht. Denn davon ist erstmal auszugehen, dass jetzt keiner der beiden sich sofort einen Stammplatz erkämpfen wird können.
Also ich bin da voll bei dir, dass Fabio Chiarodia zunächst einmal natürlich die Nummer 3 sein wird. Leszczynski wird sich hinten anstellen, aber wahrscheinlich ist das auch ein bisschen positionsabhängig. Es soll ja, darüber haben wir schon oft gesprochen, darüber haben wir oft berichtet, es soll ja wieder die Umstellung auf eine Viererkette geben. Das heißt, es gibt eine Innenverteidigerposition weniger formal. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit mehreren Innenverteidigern eine Viererkette zu bilden. Aber zunächst einmal gibt es dann eben nicht mehr 3, sondern nur noch 2 Innenverteidigerpositionen. Und so gesehen ist der Kader dann jetzt ja auch komplett mit Leszczynski. Denn es gibt jetzt 4 Innenverteidiger. Das heißt also für jede Position im Grunde ein Pärchen. Zunächst einmal ist dann natürlich Kevin Dix und Leszczynski dann eben auf der rechten Innenverteidigerseite und auf der linken gewöhnlich dann eben Nico Elvedi. Über den werden wir gleich noch genauer reden. Und Fabio Chiarodia ist, glaube ich, der einzige echte Linksfuß in diesem Konzept derzeit oder in diesem Spielerangebot. Und Chiarodia hat natürlich in der vergangenen Saison schon auch dazugelernt. Er war ja zeitweise tatsächlich auch erste Wahl. Und gerade im Kontext der Viererkette hat er dann einige Startelf-Spiele gehabt, hat immer noch große Schwankungen ab, gerade zu Beginn der Saison, hat aber, glaube ich, dann auch sich weiterentwickelt und hat jetzt natürlich im Sommer, Thomas, durch die Berufung in die italienische Nationalmannschaft, also ein Land, Italien, das ja nun, was Innenverteidiger angeht, wirklich das wahrscheinlich Größte hervorgebracht hat, was man auf dieser Position oder mit das Größte hervorgebracht hat, im Weltfußball gesehen hat, in vielen Jahren und da dann in der italienischen Nationalmannschaft zu spielen. Die italienische Nationalmannschaft, die Weltmeisterschaft verpasst hat, als Anmerkung. Das ist dann schon ein Ding und das sollte ihm eigentlich Auftrieb geben. Und da glaube ich, dass Chiarodia sicherlich in der neuen Saison auf mehr Einsätze hoffen wird. Er hat seinen Vertrag verlängert. Das heißt also, da ist ein gegenseitiges Vertrauen da. Ja, und bei Leschinski muss man eben schauen, wie kommt er an? Wir erinnern uns an Kota Takay, der übrigens auch noch ein Thema für diesen Sommer war. Thomas, der hätte, wenn keine andere Option da gewesen wäre, vielleicht noch mal ein Thema als Laie werden können von Tottenham. Aber nun ist diese Position besetzt. Und ja, spannend finde ich, aber auch, wie an vielen Stellen im Kader, da haben wir schon drüber gesprochen, ohne totale Garantie.
Ja, und das werden wir ja an verschiedenen oder auf verschiedenen Positionen dann auch sehen. Hier haben wir jetzt gerade über zwei Spieler gesprochen, die eventuell gar nicht mal zunächst mal in der Startelf stehen werden. Aber wir werden es auf der Rechtsverteidigerposition erleben, auf der Linksverteidigerposition jeweils ein neuer Spieler dazugekommen. Und wenn man an das zentrale defensive Mittelfeld denkt, da ist ja noch ganz, ganz viel möglich und sehr, sehr viel offen. Die Stamm-Doppel-Sechs der vergangenen Saison gibt's nicht mehr mit Yannick Engelhardt und Rocco Reitz. Dafür sind Enzo Leopold und Centro Uno gekommen. Dazu haben wir in Jens Kastrop und Philipp Sander zwei Spieler, die in der vergangenen Saison Stammspieler waren, aber eben nicht im Zentrum aufgelaufen sind. Kastrop wurde überwiegend auf den Außenbahnen eingesetzt und Philipp Sander hat ja in der damals noch Dreier-Innenverteidigerkette ausgeholfen. Bei beiden ist jetzt zu vermuten, dass sie überwiegend eben ins Zentrum rücken werden und da wird sich ein ganz neues Mittelfeld zusammenstellen, formieren. Und dann haben wir ja noch die offensive Dreierreihe, da ist ja auch noch ganz, ganz viel offen. Da gibt's ganz, ganz viele Variationsmöglichkeiten. Also ich glaube, dass wir jetzt so mit vor Beginn der Vorbereitung noch gar nicht einschätzen können, wie vielleicht eine Stammelf zu Beginn der Saison ganz genau aussehen könnte.
Das ist richtig, zumal ja auch, ne, wir sprechen über nochmal diesen Systemwechsel 4-2-3-1 oder vielleicht auch ein 4-3-3, dann nur mit einem klaren Sechser und zwei Achtern. Da wird Eugen Polanski sicherlich das ein oder andere mit seiner Mannschaft, mit seinem neuen Co-Trainer-Team im Laufe der Vorbereitung ausprobieren. Und ja, spannend. Also ich finde es immer spannend, wenn diese Systemwechsel stattfinden. Die Mannschaft gibt einiges her für diese beiden Varianten, finde ich. Und ja, man muss schauen. Es kommen ja dann doch viele Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung, sondern hauptsächlich mit Zweitliga-Erfahrung oder eben aus anderen Ligen wie Konoplia, der aus der Ukraine kommt. Und ja, sie müssen sich gewöhnen. Und ich glaube, das hat sich auch schon in der vergangenen Saison gezeigt, dass es manchmal nicht so einfach ist. Selbst ein Kevin Dix hat, darüber haben wir auch schon gesprochen, hat Zeit gebraucht, bis er richtig in der Bundesliga angekommen ist. Aber, und darauf hat Ruven Schröder, der Sportchef der Gladbacher, ja auch geachtet, aber die Borussen, die jetzt geholt worden sind, sind natürlich heiß. Und das ist erstmal etwas, sie wollen etwas zeigen, sie wollen sich beweisen, sie wollen für Borussia Mönchengladbach Erfolg haben. Das ist der Antrieb und daraus werden sich interessante Konstellationen ergeben. Ich glaube, mit der Verteidigerposition ist jetzt erstmal so das Kaderbauen abgeschlossen zunächst einmal. Und jetzt wird es darum gehen, wer wird den Verein noch verlassen? Werden zentrale Positionen vielleicht noch frei? Franck Honorat ist immer noch in Verdacht, dass er möglicherweise geht. Und auch, Thomas, und dann kommen wir vielleicht jetzt auf diese Personalie noch etwas intensiver zu sprechen, Nico Elvedi, er spielt noch bei der Weltmeisterschaft. Er ist mit der Schweiz noch dabei. Und ja, er kann auch Weltmeister werden, zusammen mit seinen Kollegen aus der Schweiz. Er kann genauso noch Weltmeister werden wie Joe Skelly und auch Gio Reyna, die mit den USA noch dabei sind. Beide Mannschaften natürlich keine großen Favoriten, aber sie sind noch dabei. Und wer dabei ist, kann den Titel noch holen. Elvedi macht eine gute WM, er spielt gut, er spielt sicher, hat zuletzt dann auch im 16. Finale gegen Algerien gab es einen zu Null für die Schweiz und ja, ich würde sagen, er hat sich gut präsentiert, er hat einen großen Schritt nach vorn gemacht, ist Stammkraft bei der Weltmeisterschaft und somit rückt er auch in den Fokus, Thomas, und es wird immer noch spekuliert, dass er möglicherweise Borussia Mönchengladbach im Sommer verlässt. Unsere Information ist, dass er sich noch nicht entschieden hat, zumindest hat er den Gladbachern da noch nichts mitgeteilt, sondern der wird nach seiner Rückkehr wird er sicherlich und dann im WM-Urlaub wird er sich seine Gedanken machen und dann werden die Gespräche stattfinden, hängt natürlich auch von den dann vorliegenden Angeboten ab. Im Moment gibt es nichts Konkretes, was Nico Elvedi angeht, also von daher keine Gefahr, in Anführungsstrichen. Und ich muss sagen, ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, Thomas, aber ich finde es enorm wichtig, wenn Nico Elvedi bei Borussia Mönchengladbach bleibt.
Sehe ich genauso. Es hängt vor allen Dingen mit seiner sehr, sehr guten oder auf jeden Fall sehr stabilen letzten Saison zusammen. Er hatte nur wenige negative Ausreißer, war einer der Stützen, auf die sich Eugen Polanski verlassen konnte. Hat eine deutlich stabilere Saison als in den Vorjahren gespielt. Insofern spiegelt sich das ja jetzt auch wieder in dem Standing wieder, was er bei der Schweizer Nationalmannschaft mittlerweile wieder hat. Wir können uns zurückerinnern an die EM. Es war keine Heim-EM in dem Sinne für Nico Elvedi, aber er hat hier in Deutschland mit zum Kader gehört, zum Schweizer Kader, und ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Und ich glaube, jetzt ist er eine absolute Stammkraft, ist Leistungsträger. Du hast eben schon erwähnt, die Schweiz hat sich jetzt auch im Turnier gesteigert, ist defensiv sehr, sehr stabil unterwegs, lässt wenig zu. Und ja, wir nehmen den Podcast jetzt Montagmittag auf. In der Nacht zu Dienstag deutscher Zeit um 2 Uhr ist, da denke ich jetzt gerade an die USA. Genau, die Schweizer spielen ja erst am Dienstagabend. Also das heißt, es dauert noch ein bisschen und wir können jetzt schwer einschätzen, wann Nico Elvedi wieder zurückkehren wird, wie weit es die Schweiz schafft. Aber ich sehe es genauso für ihn, oder besser gesagt für Borussia wäre es mit Sicherheit gut, dort einen Ankerspieler zu haben, der den Verein sehr gut kennt, der in der Mannschaft angesehen ist. Sicherlich kein Lautsprecher im Team, aber eine Führungspersönlichkeit auf seine Art. Und dort vielleicht nochmal einen neuen Spieler einsetzen zu müssen, ihn ranbringen zu müssen. Du hast es gesagt, bei Kevin Dix gesehen, dass es selbst beim Thema Erfahrung trotzdem ein bisschen dauern kann, in der Bundesliga Fuß zu fassen, falls es ein Spieler sein sollte, der die Liga noch nicht kennt. Also insofern auf der Position vielleicht ein Gerüst zu haben, wo man jetzt nicht noch groß ein- und umbauen muss, das wäre, glaube ich, sehr von Vorteil für Gladbach.
Ja, definitiv. Zumal Elvedi ja tatsächlich mit seinen 364 Einsätzen für Gladbach ja nahezu schon ein ewiger Borussia ist, 2015 gekommen und seitdem im Grunde, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, auch in dieser Personalie, seitdem fast nie verletzt gewesen. Das ist etwas, was Nico Elvedi auch mit einbringt und was, finde ich, auch eine ganz, ganz große Qualität dieses Spielers ist, weil er einfach immer zur Verfügung steht und damit im Grunde genommen anderthalb Kaderplätze besetzt, weil man ganz anders planen kann, weil man vielleicht auch zwei junge Verteidiger hinter ihm auflaufen lassen kann, weil man weiß, Elvedi spielt sowieso fast immer, sofern er nicht mal eine Sperre einhandelt oder natürlich irgendwo ein Unfall passiert und er dann sich verletzt, das ist klar. Also natürlich hat er schon Ausfälle gehabt, aber dass er eine lange Verletzungspause gehabt hat, dass er ständig mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, all diese Dinge gibt es bei ihm nicht. Er spielt fast immer, ist immer bereit. Und wie gesagt, dann kann man auch den Kader so bauen, wie es jetzt gerade passiert ist. Wenn man da Wackelkandidaten hat, dann muss man, glaube ich, schon mehr Erfahrung auch in der zweiten Reihe haben. Jetzt war immer noch Marvin Friedrich da, der sich in Gladbach nicht durchsetzen konnte, aber trotzdem natürlich als erfahrener Spieler zur Verfügung stand. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Darum umso wichtiger, einen Spieler zu haben, der wirklich immer kann, der immer fit ist, und das ist Nico Elvedi. Es gibt Gerüchte, dass, wenn er gehen sollte, dass möglicherweise Ko Itakura zurückkommt, aber Itakura ist ja dann auch einer immer gewesen, der schon seine Verletzungsthemen hatte, der immer mal wieder gefehlt hat, und ich bin gespannt, aber meine Meinung ist, und das wird mit Sicherheit Rufen Schröder auch versuchen, alles dafür zu tun, Nico Elvedi in Gladbach zu halten. Und Thomas, ich glaube, es muss auch erstmal die Angebote geben, die dann auch passen. Nico Elvedi will sich natürlich verbessern, will zu einem Top-Verein gehen, und die Gladbacher wollen natürlich auch eine zweistellige Ablösesumme haben, und die muss dann auch erstmal im Raum stehen. Also von daher einige Faktoren, aber es wird eine komplizierte Geschichte. Elvedis Vertrag läuft aus. Das ist ja auch eine Option, dass man in die letzte Saison geht ohne eine Verlängerung und Elvedi ganz einfach bleibt. Die Option hat Gladbach, denn es gibt keine Klausel. Gladbach hat also das Heft des Handels in der Hand. Aber wie gesagt, optimal wäre es doch, dann zu verlängern und zu sagen, so, Elvedi bleibt jetzt für immer und ewig in Gladbach, weil ich glaube, den Vertrag, den er dann machen würde, 2-3 Jahre, mit Sicherheit 2 Jahre plus Option oder vielleicht gleich 3 Jahre, die würden schon dafür sorgen, dass er dann eben ewiger Borusse ist. Und das wäre ein sehr, sehr großer Stabilitätsfaktor für die Mannschaft. Und Thomas, du hast dich zuletzt schriftlich in einer Geschichte ein bisschen genau mit dieser Achse auseinandergesetzt, zu denen, der wir LVD auch zählen. Da wäre es auch schon gerade, was diese Achse angeht, extrem wichtig, wenn LVD da ist, weil da gibt es ja doch schon auch einige Fragezeichen.
Genau, da wird sich vieles neu einspielen müssen. Du hast Nico LVD angesprochen, du hast Franck Honorat angesprochen. Es gibt noch Joe Skelly und Moritz Nikolas, die genannt werden als mögliche Verkaufskandidaten, wenn der Preis denn stimmt. Moritz Nikolas wäre einer, der auch zu dieser Achse gehört. Also das heißt, Torwart, Innenverteidigung und defensives Mittelfeld, wenn sich da sehr, sehr viel neu aufstellen müsste, wäre das eine zusätzliche Baustelle, die man dann hätte. Schon so ist in der Achse, gibt's ja da noch einige Unwägbarkeiten. Man muss ja auch erstmal sehen, wie verkraftet Tim Kleindienst die gesamte Vorbereitung, wie fit ist er wirklich, wer wird in dem neuen System der Zehner. Also da gibt's viele, viele Fragezeichen noch, was nicht grundsätzlich schlimm ist. Das gibt ja nun noch reichlich Zeit bis zum Saisonstart, da kann sich etwas entwickeln und aufbauen und lässt sich etwas aufbauen. Aber du hast es gesagt, Nico LVD, und das sehe ich ganz genauso, wäre eine Position, bei der es Gladbach zu wünschen wäre, dass es dort keine Veränderungen mehr gibt. Und wie gesagt, wenn, dann muss der Preis stimmen. Und das wäre bei allen genannten Spielern, die eventuell Verkaufskandidaten noch werden könnten und sein könnten, wird das so sein müssen, weil Gladbach wird den finanziellen Spielraum auch haben müssen, um entsprechenden Ersatz zu finden. Jetzt in diesen Tagen kam auch wieder auf, dass es Angebote geben soll für Moritz Nikolas. Unsere Informationen sind, dass das nicht der Fall ist, dass es keine konkreten Angebote gibt, allenfalls loses Interesse. Und das ist ja auch beispielsweise eine ganz, ganz wichtige Position, bei der man dann nicht in der letzten Woche plötzlich noch einschneidende Veränderungen herbeirufen will, sondern da will man sehr früh oder rechtzeitig Klarheit haben, der Trainer zuvorderst, aber der Verein insgesamt auch, weil dort es ja dann auch mit fortschreitender Dauer des Transferfensters immer schwieriger wird, entsprechend zu agieren und dann sonst vielleicht Gefahr läuft, nur noch reagieren zu können. Insofern, gerade was die defensive Achse angeht, ist es, glaube ich, wichtig, da Planungssicherheit zu haben.
Also, glaube ich, da hast du einige sehr, sehr wichtige Faktoren gerade genannt. Was den Torwart beispielsweise angeht, da wird mit Sicherheit und auch auf den anderen entscheidenden Positionen oder bei den ganz wichtigen Positionen, da wird Rufen Schröder mit Sicherheit auch eine gewisse Deadline haben, wo man sagt, ab jetzt geht nichts mehr. Und ab jetzt planen wir eben mit dieser Mannschaft, weil er natürlich genau weiß, je mehr Zeit Eugen Polanski und das neue Trainerteam mit der Mannschaft hat, desto besser kann man sich einspielen. Und ich glaube, das wird ein wichtiger Faktor sein, eine klar definierte Achse zu haben in der neuen Saison. Eine, in der natürlich sich immer wieder auch Personalien ändern können, aber dass man wirklich einen Pool von Spielern hat, der wirklich sehr konkret ist. Und da muss natürlich der Trainer dann auch wissen, wer steht zur Verfügung. Bei Nikolas ist es so, dass eben genau diese richtig festen Anfragen gibt es nicht. Es gibt lose Interessenten. Aber klar, da redet man natürlich darüber, wenn es dann was geben sollte, dass dann vielleicht Tjaak Ernst aus Berlin kommt. Aber Moritz Nikolas ist für mich auch einer, der eine ganz wichtige Rolle in der vergangenen Saison gespielt hat, wo man auch genau überlegen muss, will ich den jetzt wirklich abgeben? Er ist in diese Rolle reingewachsen. Ich glaube sogar, dass er einer ist, der in der nächsten Saison in dieser Führungsriege der Mannschaft wirklich eine gute Rolle spielen kann. Er ist auch da ein bisschen reingewachsen, hat sich weiter nach vorne getraut in der vergangenen Saison. Ich sehe ihn sogar als Mitglied des Mannschaftsrates, vielleicht sogar als Vizekapitän. Also das ist für mich auch eine ganz wichtige Personalie, fast wie bei LVD, einfach zu sagen, es ist unser Torwart, ein Torwart, den wir selbst aufgebaut haben. Da muss schon einiges passieren, dass wir den ziehen lassen. Natürlich die Premier League, wenn die ruft, dann ist es für Nikolas natürlich eine große Chance. Aber auch er wird genau überlegen, was er hergibt, wenn er Mönchengladbach verlässt. Genau wie Nico LVD, er hat sich etwas erarbeitet und fängt dann erstmal wieder bei Null an. Als Neuankauf natürlich bei einem anderen Club mit einer gewissen Ablösesumme, die dann wiederum Druck aufbaut. Jeder weiß auch, was er für Qualitäten hat und dass er dem auch standhalten kann. Aber er weiß auch, was er in Gladbach wert ist, nämlich ein Gesicht des Vereins zu sein. Elvedi sowieso, aber Nicolas ist ja dabei, das auch zu werden und hat sich da wirklich toll entwickelt in der vergangenen Saison. Also da wird der ein oder andere schon genau überlegen, ob jetzt dann die Premier League wirklich das Allheilmittel ist oder ob es vielleicht doch in Mönchengladbach für die Karriere mehr zu tun gibt. Nicolas weiß, dass er auch als in Sachen Nationalmannschaft zumindest ein Randthema war. Da wird sich jetzt wieder einiges verändern. Neuer Bundestrainer, und da weiß man nie, wenn da was Neues aufgebaut wird, dass man dann eben auch als einer der besten Bundesliga-Torhüter der vergangenen Saison vielleicht auch nochmal ganz anders in den Fokus kommt. Also, da wird der ein oder andere ganz genau überlegen, was passiert. Borussia wird auch genau überlegen, wie viel Geld brauche ich denn, um die Qualität, die ich eigentlich habe, wo ich wirklich weiß, was ich an den Spielern habe, bei Elvedi diskutiert. Und ich würde sagen, sehr ähnlich schon bei Nicolas, bevor ich dann eben diese Spieler abgebe. Also das wird noch spannend werden, Thomas, in der Transferperiode. Aber zunächst mal können wir, glaube ich, einen Strich drunter machen und sagen, alle Mannschaftsteile sind neu bestückt. Alle Mannschaftsteile sind auch in einer guten Art und Weise bestückt mit Spielern. Klammt ein Sternchen dran. Mit Spielern, die aber keine Garantien geben, sondern die wirklich Potenzial bringen. Und das ist eben der Faktor, nach dem Ruven Schröder aufgebaut hat.
Genau, Eugen Polanski weiß jetzt zunächst einmal, wie ist die Situation, was habe ich für einen Kader zur Verfügung, welche Spieler stehen auch zur Verfügung zu Beginn der Vorbereitung bereits, sind ja jetzt relativ wenig Spieler, die noch über einen längeren Zeitraum aufgrund der WM fehlen werden, in Jens Kastrop und Schutto Marcino sind ja zwei Spieler zu einem relativ frühen Stadium ausgeschieden, die sind jetzt im Urlaub, Schutto Marcino, da hieß es schon, dass er auf Teile seines Urlaubs verzichten wird. Er hatte ja auch vor seiner Nachnominierung schon ein paar Tage frei. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn er jetzt dann auch sehr zeitnah zum Vorbereitungsstart im Borussia-Park auftaucht. Und wenn wir richtig rechnen, ich glaube, alle WM-Fahrer sollen erstmal 3 Wochen Urlaub haben, dann verpasst Jens Kastrop 1 Woche. Das ist durchaus vertretbar sozusagen und hinnehmbar für den Coach, dass er jetzt wirklich nur 3 Spieler zur Zeit hat, auf die er noch länger warten muss. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sich ein Großteil der Truppe von Anfang an vorbereiten kann, dass es nicht erst im Trainingslager losgeht mit Kennenlernen und so, sondern dass es dort schon, ja, vielleicht jetzt noch nicht den Feinschliff gibt, aber dass dort wirklich gut gearbeitet werden kann, schon in Richtung Automatismen, Spielidee. Und insofern, das weiß Eugen Polanski jetzt erstmal, wie der Stand der Dinge zum Start der Vorbereitung sein wird. Ja, und seit vergangenen Donnerstag weiß er auch, wie dann der Start der Bundesliga aussehen wird.
Ganz genau, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu den noch vorhandenen WM-Fahrern, weil Elvedi und Skelly sind jetzt auch sehr erfahrene Spieler. Also ich glaube, die brauchen jetzt nicht die große Vorbereitung. Wichtiger wäre es fast schon für Gio Reyna, dessen Rolle ja auch so ein bisschen ungeklärt ist. Wird er überhaupt so richtig noch eingeplant oder was wird jetzt eigentlich aus ihm? Gibt es vielleicht sogar da auch noch ein Angebot und einen Wechsel? Also das ist offen, aber ich glaube, Skelly und Elvedi, wenn die kommen, die sind dann auch sofort wieder drin. Also von daher muss man sich da keine Sorgen machen mit Blick auf den von dir angesprochenen Bundesliga-Start. Und da würde ich mal sagen, DFB-Pokal war ja bekannt, da geht es dann nach Schott Mainz oder zu Schott Mainz in der ersten Runde und da brauchen wir über die Favoritenrolle nicht reden. Aber Thomas, ich glaube, wenn man sich das erste Bundesligaspiel von Borussia Mönchengladbach anschaut, tja, also es ist jetzt schon ein harter Brocken bei RB Leipzig in die Saison zu starten und auch da einen neuen Trainer mit Martin De Michelis, auch da eine Mannschaft, die noch mehr zeigen will, dass sie zu den Top-Mannschaften der Bundesliga gehört. Und gerade an so einem ersten Spieltag, da demonstriert man natürlich gerne mal auch was. Vergangene Saison war Leipzig dann das große Opfer des FC Bayern. 0-6 am ersten Spieltag, da sieht man, was dann eben auch passieren kann. Und jetzt Gladbach, noch nie bei RB Leipzig gewonnen. Ich glaube auch generell nicht in Leipzig gewonnen, weil beim VfB, da gab es damals vor einiger Zeit oder vor vielen, vielen Jahren ein 1-1. Also Borussia Mönchengladbach bei RB Leipzig startet in die Saison und ich würde sagen, das ist schon ein, ja, viel schwerer hätte der Start eigentlich nicht ausfallen können.
Nee, ich glaube, Gladbach hatte ja in den letzten 10 Jahren generell sehr selten einen Start auswärts. Aber wenn sie auswärts starten musste, dann waren das eher Reisen, zu denen die Gladbacher sich nicht so gerne auftun. Einmal in Dortmund kann ich mir erinnern, 2020, da gab es 0-3. 2023 beim FC Augsburg der FC Augsburg ist kein Top-Team, aber wir kennen ja die, sagen wir mal, die Bilanz der Gladbacher beim FCA. Damals gab es ein wildes 4-4. Jetzt ist mal wieder ein Auswärtsspiel. Und du hast es schon gesagt, RB Leipzig, noch nie hat Gladbach dort gewinnen können. Und ich glaube, das macht es dann insgesamt so herausfordernd, dass auch das zweite Auswärtsspiel beim SC Freiburg eben die Gladbacher zu einem Team führen wird, wo die Bilanz alles andere als erquicklich ist. Da hat es denn, jetzt sind wir bald bei einem Vierteljahrhundert, dass der letzte Sieg da zurückliegt, der Bundesligasieg zumindest. Insofern wird wahrscheinlich den beiden Heimspielen am Anfang in diesem Paket noch eine besondere Bedeutung zukommen. Da haben wir einmal die SV Elversberg, den Aufsteiger und Liga-Neuling. Das ist immer so ein bisschen eine Wundertüte. Wie kommt so eine Mannschaft, die ja als absoluter Underdog in die Bundesliga aufgestiegen ist, wie kommt die von Anfang an zurecht? Gibt es da Startschwierigkeiten oder werden die ihre Euphorie, diesen Flow nutzen, den sie aus der zweiten Liga jetzt mitnehmen? Das wird das erste Heimspiel sein und das ist natürlich dann eigentlich eines der Kategorie, da müssen 3 Punkte her. Und in dieselbe würde ja normalerweise dann auch das zweite Heimspiel gegen FSV Mainz 05 fallen, auch wenn wir wissen, dass die Bilanz gegen die Mainzer in den vergangenen Jahren auch alles andere als gut ist. Also insofern durchaus ein herausforderndes Programm bis zur ersten Länderspielpause. Die ersten 4 Spiele danach wird es ja erstmals diese mittlerweile dann 3-wöchige Länderspielpause geben. Also das heißt, dass es dann 2 Wochenenden hintereinander Länderspiele gibt und keinen Bundesliga-Fußball. Erst am 2. Oktoberwochenende wird es dann weitergehen mit dem 5. Spieltag. Und da führt der Spielplan die Borussen dann zum Derby gegen den 1. FC Köln. Also das heißt, da sind ganz, ganz viele Herausforderungen da. Spannender Auftakt. Auch wenn man mit RB Leipzig vielleicht nur ein wirklich richtiges Top-Team dabei hat, wenn man jetzt dort die Endtabelle der letzten Saison jetzt zu Rate zieht.
Naja gut, Freiburg war immer ein Europapokalfinalist, also von daher, die können auch schon was. Und wie gesagt, diese Bilanzen, die es da eben gibt. Und ja, Köln ist natürlich speziell, müssen wir nicht drüber reden. Ja, also dieses Auftaktprogramm vergangene Saison ja auch, da kam dann der HSV, ja, das ist ein ganz anderer Name als Elversberg, aber eben auch ein Aufsteiger, dann gab es dieses 0-0 und das war ja gleich auch schon wieder so eine Art Steckerzieher, weil alle hatten natürlich gedacht, ach großartig, jetzt kommt ein großer Name, wir haben vollen Borussia-Park und dann gibt's erstmal einen richtig schönen Auftaktsieg gegen einen Aufsteiger. Und Elversberg, ja, das ist ja eine Mannschaft, die wirklich komplett toll eingestellt ist, die einen tollen Fußball spielt und die mit Sicherheit, mit unfassbarer Euphorie in diese Saison reingehen wird. Ich habe jetzt, natürlich ist es für Elversberg das zweite Spiel und die Frage ist dann, wie das Erlebnis am ersten Spieltag sein wird. Das muss man dann abwarten. Aber das ist das erste Auswärtsspiel für die SV Elversberg und dann geht es gleich zu Borussia Mönchengladbach. Ich gehe davon aus, dass an diesem Tag der Borussia-Park ausverkauft sein wird. Das ist natürlich, wenn ich jetzt die SV Elversberg wäre, würde ich sagen, yo, strike. Viel cooler konnte der Auftakt auswärts eigentlich gar nicht ausfallen. Und von daher, ich glaube, erstes Spiel hat die SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen. Das heißt also, die kriegen gleich mal das volle Rheinland präsentiert. Leverkusen natürlich auch ein Hammergegner für den Aufsteiger zum Auftakt. Und dann ist eben die Frage, wie reisen die denn hier an? Was hat es gegen Leverkusen gegeben? Eine Ernüchterung oder vielleicht sogar sofort was ganz Großes? Und dieses Auswärtsspiel in Gladbach, da werden die hier schon mit einigem Respekt, aber auch mit ganz viel Euphorie anreisen. Ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein undankbares Auftakt-Heimspiel, meiner Meinung nach. Aber, und da bin ich voll bei dir, die beiden Heimspiele gegen Elversberg und Mainz müssen dann auch mal gewonnen werden. Genau das wäre ja das, was eben in der vergangenen Saison oft nicht geklappt hat. Da hat man gerade gegen Gegner, die nicht so richtig dabei waren, einfach die Spiele nicht gewonnen. Hat dann, finde ich, auch die Punkte nicht geholt, die dann dazu geführt haben, dass Gladbach dann so lange auch in einer schwierigen Situation war, dass die Saison so komisch rüberkam, dass die Unzufriedenheiten da waren. Also daheim sollte, und das sollte ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen für Eugen Polanski, für seinen Trainerstab, aber vor allem natürlich auch für die Mannschaft sein, da sollte man schon ganz anders auftreten als in der vergangenen Saison. Und da kann natürlich dann ein Heimspiel gegen Elversberg vielleicht auch eins sein, wo man auch ein bisschen was demonstrieren kann. Also vielschichtig sind die Gegner, finde ich. Und ja, auf jeden Fall grundsätzlich würde man wahrscheinlich sagen, okay, Leipzig, schwierig, Heimspiel Elversberg musst du gewinnen, Freiburg, naja, da gibt's die Gladbach, die große Gladbach-Geschichte, zuletzt allerdings auch ein paar Punkte geholt durch Unentschieden und dann das Heimspiel gegen Mainz, eigentlich sagt man da, tut mir leid, liebe Borussia, ich weiß, dass man nicht gerne über Punkte redet, aber eigentlich müssten die ersten vier Spiele schon 6 Punkte bringen, vielleicht sogar 7. Aber da ist man natürlich wieder groß dabei und hat dann schon wieder, sagen wir mal, gewisse Ansprüche gestellt. Wichtig sollte es sein, dass man erstmal unbefangen in die Spiele geht und versucht wirklich das auf den Platz zu bringen, was man sich in der Vorbereitung erarbeitet hat. Und dieses neue Feeling, was ja jetzt so ein bisschen rüberkommt, dass eben Veränderung da ist, dass viele Dinge anders sind, dass man versucht, Dinge zu verändern, dass diese Veränderungen dann eben auch auf den Platz ankommen, auch schon in Leipzig, dann eben in den Heimspielen. Und naja gut, das Derby dazwischen liegt dann ja doch einige Zeit, 3 Wochen. Da warten wir mal ab und das wird natürlich auch, das könnte sofort ein Stimmungsbarometer sein, ganz extrem, je nachdem, wie dann eben die Anfangsphase läuft. Also von daher, das Auftaktprogramm würde ich als kompliziert bezeichnen, aber auch als interessant. Von daher bleiben wir mal dabei, Thomas, es hat schon, sagen wir mal, leichter klingende Auftaktprogramme gegeben, auch schwierigere. Aber es ist auf jeden Fall A, herausfordernd, aber für eine Mannschaft, die im Werden ist, vielleicht auch genau das Richtige. Wir schauen mal. Ja, ansonsten, wir haben jetzt, du hast es gesagt, wir haben den 6. Juli. Es ist nur noch wenige Tage, nämlich am 12., wie schon gesagt, geht es los mit dem Training. Und ja, wie gespannt, was hast du so für ein Gefühl, wie gespannt sind die Leute auf die neue Borussia?
Ich glaube, man hat ja in den vergangenen Jahren auch gemerkt, dass meistens waren die Sommerpausen ja verbunden mit Enttäuschungen, mit einem gewissen Frust aufgrund des Saisonfinishs oder eben der allgemein schwächeren Saison. Wir hatten jetzt die Spielzeiten 23/24 mit dem 14. Platz und der jetzt abgelaufenen Saison, wo es grundsätzlich insgesamt zu wenig war. Und dazwischen die Saison, die zweite Saison unter Gerardo Seoane, wo die Mannschaft ja 3/4 ordentlich performt hat, zum Teil sogar sehr gut performt hat, wahrscheinlich, oder besser gesagt, wir wissen es auch, etwas überperformt hat, aber dann im letzten Viertel krachend abgestürzt ist und das natürlich zu einer sehr, sehr großen Unzufriedenheit geführt hat. Also das heißt, in den vergangenen Jahren, es gab immer viele Personaldiskussionen um den Trainer, um das Trainerteam, um die Mannschaft. Und das war nun mal jetzt auch nicht anders nach dem Ende der Saison, auch wenn es gegen Ende mit den 2 Heimsiegen, dem 1-0 gegen Dortmund und dem 4-0 gegen Hoffenheim auch versöhnliche Spiele noch gegeben hat, die so ein bisschen darauf hingedeutet haben, wie es aussehen könnte, wenn es denn besser läuft im Borussia Park kommende Saison. Insofern im Verlauf einer solchen Pause mit dann, und das haben wir ja in diesem Jahr auf jeden Fall gehabt, mit vielen Neuzugängen, das schürt immer Interesse, mit Sicherheit auch neue Lust. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Borussia-Anhänger einfach auch wieder Vorfreude verspüren und eben halt auch eine gewisse Neugier, wie das denn aussehen könnte in ein paar Wochen, wenn dann die Saison beginnt, wie die Borussia sich aufstellt. Dazu kommen natürlich auch Spieler wie Tim Kleindienst und Robin Hack, die fast die gesamte letzte Saison verpasst haben und die ja in gewisser Weise wie so Spieler wirken, die für ein Jahr ausgeliehen waren und jetzt dazu wieder zurückkommen. Also insofern, es gibt ja schon an vielen Stellen Punkte, wo man sagt, das kann Hoffnung machen, dass es besser wird, dass man sich besser aufstellt als im vergangenen Sommer. Und ich glaube, deswegen wird schon viel Vorfreude und aber auch eben Neugier dabei sein, wenn die Borussen am kommenden Sonntag das erste Mal wieder in den Trainingsplatz betreten.
Ich glaube, Neugier ist ein ganz gutes Stichwort, das mir in dem Zusammenhang gut gefällt. Ich bin wirklich auch neugierig, wie sich beispielsweise Velmoja, du hast das eben angesprochen, die Zehnerposition, wie sich Velmoja in die Saison reinfuchsen wird. Er hat das wirklich großartig gemacht vergangene Saison. Finde auch gerade, dass er diese Herausforderung Bundesliga auch körperlich richtig gut angenommen hat. Er hat ja diese Verletzung, ist dann reingekommen, hat seine ersten beiden Tore geschossen. Und es ist für mich wirklich so, das frische Element in dieser Mannschaft und und wenn dann wirklich ein Führungsspieler wie Tim Kleindienst dabei ist, aber auch ein Robin Hack, der mit seiner Art Fußball zu spielen immer wieder überraschen kann, das sind so die Faktoren, wo ich sage, Mensch, ja, das sind die Leute, die dann auch, sagen wir mal, diese Spielkultur wieder so ein bisschen zurückbringen, dass die Leute haben halt auch, die Gladbach-Fans haben halt auch Lust, schöneren Fußball zu sehen, das will Moya ja einer, der das dann bringen kann, er kommt aus dem Fohlenstall, er ist wirklich das Vorzeigefohlen und jetzt da Rocco Reitz ja den Club verlassen hat, wird er auch diese Rolle dann spielen müssen, ohne da Druck aufbauen zu wollen, aber das wird für mich wirklich einer der Spieler sein, auf den ich sehr, sehr neugierig bin. Finde, er hat vergangene Saison das super gemacht, wird jetzt den nächsten Schritt machen wollen, wird Verantwortung übernehmen wollen, auch mit seinen jungen Jahren schon, hat das, finde ich, auch schon getan. Er hat ja wirklich in einer Phase, wo es ganz schwierig war, war er ja so dieser Hoffnungsträger, den du angesprochen hast. So, und dann drumherum die vielen neuen Spieler, die teilweise in ihren früheren Clubs dann Führungspersönlichkeiten oder Führungsspieler waren, wie die dann reinkommen. Also es gibt schon vieles, was einen neugierig macht. Und ich finde, Neugier ist dann auch immer eine Art von Vorfreude. Deswegen, ja, und viele neue Gesichter, so viele wie schon lange nicht mehr beim Trainingsauftakt, werden dabei sein. Ruven Schröder hat ja mächtig zugelangt auf dem Transfermarkt, hat die Mannschaft einmal richtig komplett durchgenudelt und verändert. Also von daher auch im Co-Trainer-Team, wir haben ausführlich drüber gesprochen, auch viele neue Gesichter. Und das macht ja so einen Trainingsauftakt dann auch spannend. Da kann jeder sich so seine Leute raussuchen, die er sich genau anschauen wird. Wir werden das natürlich auch tun. Ich werde mit Hanna Gobrecht dann eben dabei sein, wenn es dann losgeht. Wir werden im Trainingslager dabei sein. Wir werden die Trainingseinheiten, die dann ab nächste Woche wieder regelmäßig anstehen, werden wir alle beobachten und da zugegen sein. Also von daher darf man sich, glaube ich, auf viel Neues freuen bei Borussia Mönchengladbach. Und das ist doch mal eine gute Nachricht, dass man sich auf neue Dinge freuen kann. Und wenn dazu dann auch noch gehört, zu diesen neuen Dingen, dass die Gladbacher vielleicht ein bisschen konstanter sind als in der Saison davor, da muss man ja sagen, das wäre was Neues für die Diva Borussia, dann wäre es schon ganz schön. Und Thomas, gibt es einen Spieler, auf den du dich ganz besonders freust? Ich habe jetzt Vail Moya mal so ein bisschen rausgehoben. Wen hast du da so im Blick?
Ja, du hast jetzt Vail genannt und ich würde Vails Kumpel nennen. Also das ist Hugo Bolin, der ist ein paar Jahre älter, aber auch ja noch sehr, sehr frisch in der Liga. Kam im vergangenen Januar oder Ende Januar. Erstmal ausgeliehen von Malmö FF, ist aber dann fest verpflichtet worden, schon im Verlauf der Rückrunde. Also das heißt, er ist in dem Sinne zwar noch ein Neuzugang, aber hat jetzt schon seine ersten Schritte in der Bundesliga gemacht. Und ich fand eigentlich, dass er gute Ansätze gezeigt hat, dass auch bei ihm schon so eine Entwicklung in diesen ersten 12, 13 Bundesligaspielen zu erkennen war. Und ich habe das Gefühl, dass bei ihm auch da noch sehr viel schlummert und dass da viel kommen könnte jetzt in der kommenden Saison, dass er sich einen Stammplatz erarbeiten kann, obwohl in der Offensivreihe auch sehr viel Konkurrenzkampf stecken wird. Wir wissen noch nicht, was mit Franck Honorat wird. Er ist ja der Chefvorbereiter in den vergangenen 3 Jahren gewesen, auch wenn er eine schwache Rückrunde jetzt zuletzt gespielt hat. Aber wenn er nicht gehen sollte, dann ist da ja schon ein sehr, sehr großer Konkurrenzkampf zu erkennen für die kommende Spielzeit. Aber also wenn du mich fragen würdest, Hugo Bolin würde ich da nennen. Aber ich glaube, dass es da generell mehrere Gruppen vielleicht an Spielern gibt, die extrem spannend in der Vorbereitung sind. Zum einen sind es die komplett neuen, zum anderen sind es so Spieler, bei denen man jetzt die Entwicklung bei Nico Elvedi, die weiß man, was man bekommt sozusagen. Ne? Aber wenn es jetzt um Philipp Sander geht nach 2 Jahren, wie positioniert er sich vielleicht auch als Sprachrohr im Team? Wie wird Jens Kastrop nach seinem ersten guten Jahr sich weiterentwickeln, jetzt vielleicht in einer noch verantwortungsvolleren Position, weil zentraler? Und die schon genannten Offensivspieler, wie kommen die lange Zeit Verletzten zurück? Also ich glaube, das ist so eine Gruppe an Spielern, die sehr interessant ist. Und jetzt haben wir noch gar nicht über jene gesprochen, die sich wahrscheinlich am Anfang, vor allen Dingen am Anfang der Vorbereitung und vielleicht auch dann auch noch im Trainingslager zeigen dürfen. Also die Nachwuchskräfte, gibt es da jemanden, der den nächsten Vail Moya jetzt schon machen kann in diesem Sommer? Fritz Fleck ist einer der Spieler, der schon in den vergangenen 1-2 Jahren in den Länderspielpausen oder auch in der Sommervorbereitung dabei war. Ja, Manko Danfa, der Stürmer, ein anderer Dylan Berko, Außenverteidiger. Also es gibt mehrere interessante Spieler und die werden sich mit Sicherheit zeigen dürfen, gerade am Anfang. Und das ist mit Sicherheit auch nochmal eine eine Gruppe an Spielern, auf die die Fans auch ein Auge werfen werden und können in den kommenden Wochen.
Ja, Sonntag um 12 beginnt das Training, ist die erste Trainingseinheit auf dem Trainingsgelände beim Borussia-Park. Und ja, wie gesagt, wir werden dabei sein. Ich gehe davon aus, dass auch viele Fans dabei sein werden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Wetter-App nicht reingeschaut, wie das Wetter werden soll. Vergangene Saison gab es Regen beim Trainingsauftakt, das weiß ich noch. Da hat es dann irgendwann angefangen zu schütten. Und so wurde das erste Interview mit Kevin Dix tatsächlich bei strömenden Regen geführt. Aber ja, wir schauen, wie es dann wird mit dem Wetter, wie es dann wird mit dem Training und gehen somit erstmal positiv in diese neue Saison hinein, die ja dann tatsächlich mit dem Start in die Vorbereitung beginnt. Dann eben auch mit diesen vielen neuen Spielern und ja, ich glaube auch mit einem neuen Spirit bei Borussia Mönchengladbach. Das ist eben das, was Ruven Schröder mit dieser Umwandlung in der Mannschaft dann auch bewirken will, mit den neuen Co-Trainern. Und ich bin gespannt, wie das dann auch gleich auf dem Platz zu sehen ist. Also schauen wir mal, würde ich sagen, wie die Gladbacher einsteigen in die Saison. Und darüber werden wir dann im nächsten Podcast auch reden. Jetzt wieder regelmäßig montags. Wir haben ja jetzt ein bisschen Pause zwischen den einzelnen Folgen gemacht, weil dann eben doch nicht so viele akut aktuelle Sachen passiert sind. Es ist viel passiert. Schröder hat fast die ganze Mannschaft umgebaut, zu jedem Mannschaftsteil neue Leute geholt, Co-Trainer-Team umgebaut, vieles andere passiert, aber dann eben ab nächste Woche wieder regelmäßig unser Podcast für euch, für Sie, für euch. Und ja, bis dahin sagen wir beide, Thomas, eine gute Woche und sicherlich noch das ein oder andere spannende WM-Spiel bis dahin.
Dem schließe ich mich an. Macht's gut. Bis dann.